Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
I've been a railroad fan most of my life.
Tom ist hörbar US-Amerikaner und Eisenbahnfan, sein ganzes Leben schon. Damit ist er wahrscheinlich eine Minderheit in seinem Land, obwohl die USA ja früher mal das Eisenbahnland schlechthin waren im 19. Jahrhundert. So haben sie ja schließlich den Westen und das Landesinnere erobert. Aber das hat sich mit der Erfindung von Auto, Flugzeug und natürlich mit der Entdeckung von Öl geändert. Seitdem fristet der Personenverkehr auf der Schiene eher ein Nischendasein, aber durch die Regierung von US-Präsident Joe Biden, der ein erklärter Bahnfan ist, soll nun kräftig investiert werden. Und auch die steigenden Spritpreise könnten zu einem Comeback der Bahn führen. Ich bin André Zanto, hallo, und für uns öfter in den USA unterwegs ist Rebecca Hillauer, teilweise auch zwei Tage am Stück in der Bahn, wie Sie gleich hören. Aber erstmal geht's gemächlich los an der Ostküste.
Ich sitze im Zug von New York City nach Washington, D.C. Sein volles Tempo von 200 Stundenkilometern reizt der Amtrak nur selten aus. Gute 3 Stunden dauert die Fahrt. Der Waggon ist fast voll. Eine der wenigen Strecken, auf denen die Amerikaner statt Flugzeug oder Auto oft die Bahn nutzen. Damit künftig mehr Amerikaner die Bahn nehmen, will die Regierung von Präsident Joe Biden 66 Milliarden US-Dollar investieren in die Verbesserung und den Ausbau des schienengebundenen Personenverkehrsnetzes, wie es im verabschiedeten Infrastrukturpaket heißt. Dabei dürfte man Joe Biden durchaus als Überzeugungstäter bezeichnen. 36 Jahre lang pendelte er als Abgeordneter und sogar als Vizepräsident selbst mit dem Zug von seinem Wohnort in Wilmington, Delaware, in die Hauptstadt. 90 Minuten hin und 90 Minuten zurück. Über diese Zeit erzählt Joe Biden seit Jahren die gleiche Anekdote.
A lot of the folks in Amtrak became my family, not a joke.
Viele Leute bei Amtrak wurden meine Familie. Kein Witz. Gerade war verkündet worden, dass ich mehr als 1 Million Meilen mit der Air Force geflogen wäre. Da kam der Zugschaffner Angelo Negri zu mir und sagte, wollen Sie wissen, wie viele Meilen Sie mit Amtrak gefahren sind? Wir haben es ausgerechnet. Es sind mehr als 2 Millionen. Ich möchte nichts mehr über die Air Force hören.
Ob die Geschichte wahr ist oder nicht, auf jeden Fall brachte seine Treue zum Zugfahren Joe Biden den Spitznamen Amtrak Joe ein. Amtrak, so heißt das halbstaatliche Unternehmen, das den Großteil des schienengebundenen Personenfernverkehrs innerhalb der USA betreibt. Und Vision 2035 heißt der Plan, mit dem Amtrak seinen Service bis zum Jahr 2035 für die Zukunft fit machen will. Mindestens 30 neue Strecken und 160 neue Städteanbindungen sind vorgesehen, zudem eine höhere Taktfrequenz. Ein ehrgeiziger Plan. Die Hürden sind hoch, weiß der ehemalige Amtrak-Manager Anthony Rissas.
It serves two very different markets of customer.
Amtrak bedient zwei sehr unterschiedliche Kundenmärkte. Einmal ist da der sogenannte Nordostkorridor. Das ist die Strecke Boston, New York, Washington, D.C. Da gibt es Hochgeschwindigkeitszüge in stündlichem Rhythmus. Politiker, Berater, Geschäftsleute, Börsenmakler benutzen sie. Und dann gibt es die Fernreisezüge im übrigen Land. Amtrak muss beide bedienen.
Seit Anthony Rissas 2016 zur Fluggesellschaft Delta gewechselt ist, verfolgte die Entwicklung von Amtrak aus privatem Interesse weiter. Eines habe sich in all der Zeit nicht geändert, meint er. Die Züge im Nordostkorridor machen Profit, die Fernreisezüge im übrigen Land nur rote Zahlen. Seit seiner Gründung im Jahr 1971 überlebt Amtrak nur mittels staatlicher Subventionen. Wie in vielen anderen Ländern auch. Aber die USA galten im 19. Jahrhundert als Pioniere, als Zugfahrerland. Die Eisenbahn half, den Wilden Westen zu erschließen. Damals, vor rund 150 Jahren, hatte die Bahn noch Privilegien.
So when railroads wanted to build Als die Eisenbahngesellschaften ihre Trassen Richtung Westen verlegen wollten, hat die damalige Regierung ihnen die Landrechte großzügig überschrieben. In den Augen der Politiker damals war im Westen nichts außer eingeborene Indianer.
Native Americans, no cities, no towns, no infrastructure.
Robert Taborn arbeitet für ein Zugtourismusunternehmen in Wisconsin. Mit seiner Frau hat er mehr als ein Dutzend Zugreiseführer geschrieben.
And the government looked at it at the time as this is a really great deal because we're expanding.
Die Regierung hielt es für ein großartiges Geschäft, mit dem sie zum Ausbau der Infrastruktur im Land beitrug. Die Eisenbahngesellschaften mussten ihre Bahntrassen finanzieren und erhielten dafür das Beförderungsrecht für Güter und Personen. Beide Seiten profitierten. Das ging auch 50, 60, 70 Jahre gut.
And everything kind of was going well for a period of 50, 60, 70 years.
Mit dem Aufkommen des Automobils in den 1930er Jahren begann die Nachfrage nach Zugreisen nachzulassen. Der Zweite Weltkrieg verschaffte den Eisenbahnen noch eine Gnadenfrist. Mit den Zügen wurden Truppen und Kriegsmaterial befördert. Doch dann ging es Schlag auf Schlag, erzählt der 80-jährige Tom Bedwell aus Kentucky, der die Zeit selbst miterlebte.
Als das Reisen mit dem Flugzeug immer beliebter wurde und in den 1950er Jahren die Interstate-Autobahnen gebaut wurden und später noch ausgebaut wurden, bedeutete das das Aus für den Personenzugverkehr damals.
Die Eisenbahngesellschaften hätten viele Reisezüge nur noch betrieben, weil sie vertraglich dazu verpflichtet waren. Aber Gewinne fuhren sie nicht mehr ein, erzählt der einstige Amtrak-Manager Anthony Rissas.
Passenger trains were no longer profitable to operate as private operations.
Personenzüge waren kein lukratives Geschäft mehr für die privaten Betreiber. Ende der 60er Jahre waren ihre Züge wenig gepflegt, der Service war schlecht. Sie investierten nicht mehr in das Produkt. Der US-Kongress hielt einen guten Personenzugverkehr aber für wichtig und entschied dann, dieses Zugsegment in staatliche Regie zu überführen.
Der damalige US-Präsident Richard Nixon unterzeichnete schließlich das Gesetz, durch das am 1. Mai 1971 die National Railroad Passenger Corporation entstand, griffiger Amtrak genannt. Die privaten Eisenbahngesellschaften konnten sich fortan auf den immer noch lukrativen Güterzugverkehr konzentrieren. Laut Vertrag blieben die Bahnschienen ihr Eigentum. Amtrak erhielt jedoch die Streckennutzungsrechte. Die müssen bis heute teuer erkauft werden. So waren die Aussichten schon beim Start bescheiden, meint Robert Taborn, der Zugtourismuskenner aus Wisconsin.
Amtrak was set up to fail.
Amtrak wurde gegründet in der Hoffnung, ein Rohrkrepierer zu sein.
Viele hätten damals in den 1970er Jahren gehofft, dass die lästigen Subventionen sich bald erübrigen würden, weil sowieso immer weniger Leute mit dem Zug fahren würden und so auch das Ende des halbstaatlichen Bahnunternehmens gekommen wäre. Doch dann sei etwas passiert, mit dem niemand gerechnet hätte.
What happened before it had the chance to fail? We had the oil crisis in the United States.
Es kam die Ölpreiskrise der 70er Jahre. Der Benzinpreis stieg in den USA um das Drei- und Vierfache. Die Leute entdeckten das Zugfahren wieder für sich, weil es ihnen billiger kam, als mit dem Auto zu fahren. Bis in die frühen 80er Jahre hinein begann die Zahl der Zugreisenden tatsächlich wieder zu steigen. Das hat Amtrak gerettet.
And that's what saved Amtrak.
Attention, please. Amtrak Northeast Regional Train 95 from New York Penn Station and continuing to Norfolk is now approaching the station.
Und an der US-Ostküste wird Amtrak bis heute rege genutzt, wie hier in der Moynihan Train Hall in New York City. Die Bahnhofshalle ist eine Erweiterung der altehrwürdigen Pennsylvania Station, kurz Penn Station, der wichtigste Pendlerbahnhof der Stadt. Einige Fahrgäste sind sogar das erste Mal hier, wie dieser Mann, der keine Lust auf den Autostau hat.
This is my first time using the train. I found it easier. Didn't have to deal with traffic.
Aber die meisten sind regelmäßige Bahnfahrerinnen, wie die Frau, die nach Boston fährt, was für sie per Flugzeug genauso lange dauern würde, aber weitaus stressiger sei.
I'm going to Boston. Taking the plane is about the same amount of time in terms of getting to the airport, check-in, blah, blah, blah. I've always preferred train. It's quick, you can walk around if you want. It's just more pleasant.
Eingeweiht wurde die Moynihan Hall am 1. Januar 2021. Ihre Eröffnung läutete das 50. Jahr von Amtrak ein. Das Unternehmen ist zwar als privatrechtliche Aktiengesellschaft organisiert, der Amtrak-Verwaltungsrat wird jedoch vom Präsidenten der Vereinigten Staaten ernannt und vom US-Senat bestätigt. Der Verwaltungsrat ernennt dann den Vorstandsvorsitzenden. Welche Partei im Weißen Haus jeweils am Schalthebel sitzt, beeinflusst also sowohl die Unternehmenspolitik von Amtrak als auch die Höhe der Subventionen, erklärt Ex-Amtrak-Manager Anthony Rissos.
Nobody in the Northeast, even Republicans, will want to jeopardize the Northeast Corridor, because they all use it.
Niemand im Nordosten, auch nicht die Republikaner, will den Nordostkorridor gefährden, weil sie ihn alle benutzen. Er ist das Rückgrat zwischen den großen Städten dort. Flugzeuge und Autos könnten die vielen Menschen, die mit dem Zug dort fahren, nie befördern. Der Nordostkorridor ist für die Wirtschaft und die Politik unersetzlich. All die anderen Strecken im Land interessieren nicht. Deshalb kam immer wieder die Überlegung auf, warum trennen wir den lukrativen Nordostkorridor nicht vom restlichen Amtrak-Netz ab?
Faktisch sind schon jetzt viele Regionen und große Städte vom Amtrak-Netz abgekoppelt. Das hat auch mit einem Gesetz zu tun, das 2007 unter dem republikanischen Präsidenten George W. Bush in Kraft trat. Danach subventioniert die US-Regierung neue Bahnstrecken nur noch, wenn sie mindestens 750 Meilen lang sind. Kürzere Strecken müssen die Bundesstaaten aus eigener Tasche finanzieren. Das Resultat war ein weitgehender Ausbaustopp. Zudem wurden etliche Zugverbindungen ganz gestrichen. Ballungsgebiete wie Las Vegas, Phoenix und Nashville haben überhaupt keine Zuganbindung. Und in Großstädten wie Houston, Atlanta und Cincinnati fahren Züge nur einmal am Tag in jede Richtung. Oft mitten in der Nacht und mit stundenlanger Verspätung. Das sei früher anders gewesen, erinnert sich der 80-jährige Bahnfan Tom Bedwar.
Ich kann mich an Zugfahrten erinnern, sogar in den 40er und 50er Jahren. Nach diesen Zügen konnte man die Uhr stellen, so pünktlich waren sie. Chicago war damals ein Zugknotenpunkt. Es gab 5 oder 6 Passagierbahnhöfe. Sie hatten sogar so etwas wie Shuttle-Taxis, die Fahrgäste kostenlos von einem Bahnhof zum anderen brachten.
Und heute, dass es auf den weiten Strecken in den USA oft zu Verspätungen kommt, liegt einerseits an den langen Strecken von teils mehr als 2000 Meilen, auf denen dann bei Schneefall oder Unwetter eine Pause den ganzen Fahrplan durcheinander bringt. Ein anderer Grund ist hausgemacht. Eigentlich müssten laut Gesetz die Güterzugbetreiber auf ihren Gleisen den Amtrak-Zügen die Vorfahrt lassen. Das passiert aber nicht so pauschal. Stattdessen erhalten die Amtrak-Züge ein Zeitfenster von 1 Stunde zur Durchfahrt. Wenn sie später kommen, müssen sie die Güterzüge vorbeilassen. Und das kann dauern. Denn manche Güterzüge sind bis zu 5 Kilometer lang. Ich erlebe das auf der Fahrt von New Orleans nach Tucson, Arizona. Nach 36 Stunden sieht der Fahrplan dafür vor. 3-mal muss der Zug für 1 ganze Stunde pausieren, weil jeweils ein Güterzug Vorfahrt bekommt. Das letzte Mal deshalb, weil unser Zug 3 Kühe auf dem Gleis erfasst hat. Wir kommen mit moderaten 3 Stunden Verspätung an. Statt von solchen negativen Erfahrungen spricht der 80-jährige Tom Bedwell lieber über seine schönsten Zugerlebnisse. Zum Beispiel, wie er als junger Soldat von Denver nach Chicago fuhr.
Probably the best train ride that I ever had. I was in the military in Denver.
Es gab damals noch die sogenannten Dummcars, Waggons mit einem gewölbten Glasdach, durch das man die Landschaft und den Himmel betrachten konnte. Einer der Aussichtswagen war gleichzeitig auch ein Speisewagen. Ich bin zum Abendessen gegangen. Draußen war es dunkel und es begann zu schneien. Es war kurz vor Weihnachten. Ich fuhr nach Hause. Und dann habe ich dort das beste Steak meines Lebens gegessen. Und dabei saß ich in diesem Aussichtswagen und sah die Prärie draußen vorbeiziehen. Schneeflocken fielen gegen die Fenster. Und ich dachte, besser als jetzt geht es nicht mehr.
Watching the countryside go by and the snowflakes fall on the windows and everything. And I thought, it just doesn't get any better than this.
Die Dome Cars sind inzwischen einer abgespeckten Form von Aussichtswagen gewichen. In den Speisewagen gibt es kein Silberbesteck und auf den Bahnhöfen keine Gepäckträger mehr. Die Amtrak-Loks und Waggons sind teils mehr als 40 Jahre alt und höchstens die Sitzpolster erneuert worden. Der Kostendruck ist enorm. Trotzdem sieht Robert Tabern, der Zugbuchautor, eine Zukunft für Amtrak.
A lot of towns in America that are on these train routes.
Viele Orte entlang dieser Bahnstrecken sind sehr ländlich, Hastings und McCook in Nebraska zum Beispiel. Ohne Zuganbindung müssten die Leute mit dem Auto 5-6 Stunden bis zum nächsten Flughafen fahren. Und in den Städten wie Chicago ist man mit dem Zug in 25 Minuten aus dem Stadtzentrum raus. Mit dem Auto braucht man 2 Stunden.
Auf den lukrativen Strecken gibt es inzwischen sogar Konkurrenz auf der Schiene. In Florida hat das erste private Personenzugunternehmen Nordamerikas erfolgreich eine Intercity-Verbindung gestartet. Und in Kalifornien soll zwischen den Stadtzentren von San Francisco und Los Angeles bald ein Hochgeschwindigkeitszug fahren. Seit Corona sorgen auch die Schlafwagen von Amtrak für Profite, weil die Leute lieber nachts im Einzelabteil liegen, als im Waggon die ganze Fahrt über eine Maske zu tragen. Die Bahn erlebt also mal wieder ein kleines Comeback in den USA. Das könnte noch größer werden, auch durch die jüngere, umweltbewusstere Generation, meint Ex-Amtrak-Manager Anthony Rissos. Denn
I think Amtrak is not just a railroad, it's a national treasure.
Amtrak ist nicht nur eine Eisenbahn, es ist ein nationaler Schatz. Es hat eine öffentliche Aufgabe und ist nicht nur ein Verkehrsunternehmen. Die Menschen sind stolz darauf, Amtrak in ihrer Gemeinde zu haben. Sie begreifen, dass Züge, die das Land verbinden, wichtig sind. Nicht nur aus nostalgischen Gründen.
Bahnfahren ist also auf einigen Strecken in den USA attraktiv. Weitere sollen hinzukommen. Trotzdem ist das Land natürlich ein Autofahrerland, das jetzt auch stark betroffen ist von den steigenden Spritpreisen. Wir wollen mal nachfragen bei unserer US-Korrespondentin Doris Simon. Frau Simon, gibt es jetzt bei Ihnen auch so ein 9-Dollar-Ticket in Washington?
Nee, das gibt's noch nicht. Und das müsste ja, wenn auch die Eisenbahngesellschaft, also die Amtrak, auflegen. Die machen zwar immer im Februar, wenn irgendwie nicht viele Leute mit der Bahn fahren, Sonderangebote. Wenn man dann schon weiß, was man in 4 Monaten vorhat, dann kriegt man auch mal ein Ticket für 19 Dollar. Aber ansonsten kostet das da, wo es überhaupt Bahn gibt, wir haben das ja eben gehört, vor allem nur an der Ostküste und ein wenig auch an der Westküste und vielleicht 2-3 Mal in der Woche quer durchs Land, da kostet das ganz schnell, wenn man eben nicht schon sehr viele Monate vorher plant, auch 100, 200 Dollar für eine 3-Stunden-Strecke von Washington nach New York.
Tja, und jetzt muss man auch an der Zapfsäule ein bisschen mehr zahlen. Wie ist denn das in den USA? In Deutschland sind wir bei knapp 2 Euro inzwischen. Wie viel bezahlt man in den USA?
Ja, das ist nicht ein bisschen mehr. Ich habe mich mal hingesetzt und auch ein bisschen umgerechnet. Im Augenblick, das ist für deutsche Ohren vielleicht wenig, zahlt man in den USA für einen Liter Benzin im Durchschnitt 1,17 Euro. Aber in Kalifornien zum Beispiel, das variiert eben je nach Staat auch, sind es schon 1,55 Dollar. Und nur um das mal klar zu machen, vor einem Jahr lag das Ganze bei 75 Cent für den Liter. Und bei Diesel sind die Preise genauso gestiegen. Da sind es jetzt im Durchschnitt 1,37 Euro, in Kalifornien 1,60 Euro. Und auch da, vor einem Jahr waren es 81 Cent umgerechnet. Das heißt, die Preise sind hier beim Benzin um die Hälfte und beim Diesel um 2/3 gestiegen. Und man muss sich immer daran erinnern, das hier ist ein Flächenland. Es gibt im größten Teil des Landes keine Möglichkeit, sich anders fortzubewegen als mit dem Auto. Es gibt einen öffentlichen Nahverkehr nur in den Städten und wie gesagt, weite Strecken für viele Menschen zur Arbeit, zur Schule.
Wenn jetzt die Preise um mehr als 50% schon gestiegen sind, gibt es dann auch Unmut entsprechend bei den Leuten?
Absolut. Das ist ein Riesenthema. 9 von 10 US-Bürgern haben sich zuletzt in einer Umfrage so geäußert, dass sie nicht sicher sind, ob sie die nächste Tankfüllung bezahlen können. Und das ist ein Thema, was der Regierung extrem schwer zu schaffen macht. Die Preise steigen hier ja schon sehr lange. Sie sind sehr viel früher schon gestiegen als in Deutschland.
Und hat denn die Regierung unter Joe Biden irgendwas versucht, diesen Anstieg abzufedern?
Absolut. Also dazu gehört zum Beispiel die Entscheidung von Biden aus dem Frühjahr, die Ölreserven zum Teil freizugeben. Die USA verfügen über große Ölreserven. Seit April werden monatlich durchschnittlich 1 Million Barrel pro Tag zusätzlich auf den US-Markt gepumpt, mit dem Ziel, die Preise zu senken. Und dann wird es in diesem Sommer auch in vielen Städten erlaubt sein, Bioethanol dem Benzin beizumischen. Das ist normalerweise im Sommer verboten, weil es die Luftqualität beeinträchtigt. Aber um die Preise niedrig zu halten, hat die Regierung auch das entschieden. Ansonsten sind dem Präsident bei vielen Dingen die Hände gebunden. Da ist der US-Kongress zuständig. Und Biden hat zum Beispiel appelliert, an die Abgeordneten und Senatoren der Öl- und Gasindustrie auf die Füße zu treten. Die hat zum Beispiel Fördergenehmigungen, und zwar bis zu 9.000, sagt das Weiße Haus, die sie nicht nutzt. Das ist für die Industrie aus vielen Gründen derzeit nicht attraktiv. Aber der Kongress wird nun auch kein Gesetz verabschieden mit den Mehrheiten, die da so knapp sind, wie sie sind, dass eben der Öl- und Gasindustrie in dieser Situation noch mehr Schwierigkeiten macht. Und was die Steuer angeht, da ist der größere Teil, liegt meistens bei den einzelnen Bundesstaaten. Und dort hat es bis jetzt noch keine Absenkung gegeben, weil dieses Geld halt dringend gebraucht wird für Infrastrukturverbesserungen.
Aber würden Sie denn sagen, dass das jetzt bisher erfolgreich war, was die US-Regierung getan hat oder auch eben die Regierungen der Bundesstaaten? Wir haben ja auch gesehen im April, da wurde ja ein russisches Ölembargo quasi verhängt. Das darf nicht mehr eingeführt werden. Gleichzeitig gibt es ja noch die eigene Produktion. Sie haben erzählt, dass da jetzt eben auch mehr auf den eigenen Markt geworfen wird. Aber so richtig erfolgreich klingt es noch nicht.
Es hat nicht dazu geführt, dass die Preise gesunken sind, jedenfalls nicht anhaltend. Und das Problem ist ja hier bei uns im Land nicht so sehr die eigene Ölproduktion. Die USA können ihren Bedarf in weiten Teilen selber abdecken. Aber die Preise insgesamt für Öl sind gestiegen und davon profitieren natürlich auch die Anbieter in den USA. Und Präsident Biden hat schon mehrfach an sie appelliert. Er hat auch gedroht, sie könnten in dieser Situation das nicht ausnutzen und auf dem Rücken der Bürger da Geld verdienen. Aber das ist natürlich auch ein Teil dessen, was passiert.
Ist es jetzt auch ein Thema für die Midterms, also die Zwischenwahlen im November?
Absolut. Die steigenden Gaspreise sind ein Dauerbrenner, weil eben die Leute wirklich solche Sorge haben. Das reißt eben in ihr Budget ein riesiges Loch, zusätzlich zu den dramatisch gestiegenen Preisen für Energie. Und man muss dabei bedenken, dass viele Menschen nicht mehr als $400 auf dem Konto haben, die sie zusätzlich ausgeben können. Das heißt, steigende Benzinpreise sind für die Leute ein unlösbares Problem, weil sie keine Alternative haben, auf was sie umsteigen können. Und die Anstrengungen der Regierung, eben E-Autos zu promoten, die funktionieren insoweit, dass viele Menschen, die sich das leisten können, es ohnehin tun oder es sich überlegen. Aber das gilt eben nicht für die Masse der US-Bürger.
So, Doris Simon, unsere Korrespondentin in den USA. Und ich wage mal die Prognose, dass es schwierig wird für die Demokraten bei diesen gestiegenen Preisen, beide Kammern im US-Kongress bei den Zwischenwahlen im November zu behaupten. Wir kümmern uns hier demnächst aber erstmal um die Parlamentswahl in Frankreich. Die fehlt ja noch. Dort will ja der Linkspopulist Mélenchon siegreich sein und den Premierminister stellen. Wir schauen demnächst hier im Weltzeit-Podcast darauf. Ich bin André Zanto. Bis dahin.